So, und du sagst jetzt, dass unser Thema ist, oder wie? Frauen.
Behandeln wir 30 Minuten Frauen. Nein, ich glaube, wir reden ein bisschen über feministische Theologie oder weibliche Sicht auf Schriften. Und da steht eigentlich im Fokus die Geschichte von Ruth und Naomi. Ja.
Also ich fände das schon ein sehr gutes Thema, weil ich mich auch noch daran erinnern kann, an diese coole Podiumsdiskussion, wo du mich da mit so eingeladen hattest, die online war. Und das war schon echt spannend, so dieses, dass einem einfach auch was fehlt, immer mit dieser männlichen Sicht auf Gott, die natürlich irgendwie in der Bibel ja schon auch meistens vertreten ist. Deswegen cool, dass es das Buch Ruth gibt und wir darüber ein bisschen reden können. Ja. Aber auch so dieses generelle, irgendwie vielleicht noch ein bisschen liebevollere, oder musst du mal sagen, was ist so das Spezielle, wenn man so ein bisschen mit einer feministischen Brille die Texte liest, geht es ja nicht nur um irgendwelche Haushaltsszenen und dass Frauen drin sind, sondern es geht ja auch so ein bisschen drum, dass man sagt, irgendwie, wenn man Gott jetzt mal nicht in diese Geschlechterrolle Mann drängt, die wir ja immer machen, ich sage ja auch dauernd eher in einer Predigt, oder? Ja. Könnte ich ja genauso sie sagen. Was macht das für einen Unterschied, wenn man sie sagt? Was kommen dann eher so für Konnotationen?
Ich würde so mal grundsätzlich bei feministischer Theologie sagen, es ist total sinnvoll, weil halt 50% der Weltbevölkerung aus Frauen bestehen und einem da einfach...
Gibt es nicht sogar mehr?
Ja, tatsächlich. Ich glaube, es sind 45% die Verteilung, glaube ich, ungefähr. Also es gibt ein bisschen mehr Frauen und ich finde, es fehlt einfach eine Perspektive. Also es fehlt auch einfach von einem wissenschaftlichen Standpunkt her, schaut man sich nicht alles an und schaut sich das nicht von allen Winkeln an. Das heißt, ich finde gerade in der, also gerade in der Kirchengeschichte zum Beispiel, ist irre wichtig, dass man mal so die Rolle von Frauen erforscht. Und auch ansonsten, ja, was mir am Buch Ruth aufgefallen ist, ist wirklich dieses Gefühlvollere und dieses, ja, dieses weichere Erzählen auch alleine und irgendwie man fühlt sich ein bisschen geborgener. Es ist nicht so dieses Harte und dieses und jetzt heirateten wir und dann gibt es Kinder oder und hier jetzt zerstören wir die Stadt und danach zerstören wir noch die Stadt und dann noch die Stadt. So, das sind halt viele Geschichten. Also man kann natürlich schon mehr rauslesen, ist schon klar, aber es ist schon eine ganz, eine, ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll, eine sachlichere Sicht oder so.
Also, falsch. Ich hatte schon auch das Gefühl, dass ich schon mal irgendwas gelesen habe, so in Richtung, dass es dann vielleicht einfach auch so ein bisschen eine andere, so dieses Gebären und irgendwie so, was man eben so, das mit Frauen, die natürlich bestehen Frauen aus mehr irgendwie, aber was man da so traditionellerweise auch irgendwie mit assoziiert, dass wenn man das irgendwie auf Gott überträgt, das ja auch ganz andere Sichtweisen übermittelt. Ich weiß nicht, ob das in dieser Podiumsdiskussion war, die gemeint hat, das hat sie so völlig überrascht oder verändert so für ihr ganzes Leben, als sie dann irgendwie sich verstanden hat, dass das auch irgendwie so eine ganz andere Sorte Liebe ja auch für Gott gelten könnte, wenn man das irgendwie mal als Frau eher denkt. Und dann habe ich auch mir gedacht, ist es nicht auch so ein bisschen in Richtung irgendwie so Naturreligion, das sind doch auch immer irgendwelche Mutter Erde, so diese ganze Schöpfungsbilder. Ist das nicht auch was sonst total fehlt, zu sagen irgendwie, hey, so dieses Verbindung an die Natur und das ist doch eigentlich auch alles irgendwie was Göttliches und haben wir uns dann nicht vielleicht einfach auch total beschnitten, dass wir gesagt haben, irgendwie, das ist natürlich kein Mann und keine Frau, aber wir behandeln ihn jetzt trotzdem, trotzdem mal als Mann, also ich denke schon. Ja, wir sind übrigens vergelt, Gott, Servus.
Ja, genau, es war ein Cold Start, zack, gleich mal zwei kalte Wasser geworfen.
Und heute unterhalten wir uns über feministische Exegese am Beispiel vom Buch Ruth.
Genau.
Wisst ihr überhaupt, um was es geht im Buch Ruth? Vermutlich nicht, gell?
Sollten wir vielleicht mal kurz erzählen.
Sollten wir kurz erzählen, aber als erstes, ihr kennt vielleicht das Buch Ruth, wenn schon mal jemand geheiratet hat, da regen sich die Pfarrer nämlich immer auf, dass da der Trauspruch, und meiner kommt da übrigens auch raus. Gibt nämlich nicht so viele schöne Trausprüche in der Bibel, weil es geht ja normalerweise nicht unbedingt um Liebe zwischen Menschen in der Bibel, sondern eher zu Gott, das passt dann immer nicht so richtig. Ja. Und da kommt eben der ein ganz begehrter, beliebter Trauspruch raus, der heißt, wo du hingehst, will auch ich hingehen, wo du bleibst, bleibe ich auch. Und da regen sich aber immer die Pfarrer drüber auf, weil es da eben nicht um eine Frau geht, sondern jetzt kommt die Geschichte von Ruth.
Um zwei Frauen.
Yes. Wow, voll crazy. Fand ich auch eigentlich cool, dass es auch vielleicht auch eine homosexuelle Liebe hätte sein können. Ja. Das stand ja in dem Text. Da habe ich mir gedacht, das ist ja.
Ich fand es interessant, weil ich lese gerade einen anderen Text, eben auch von einer schwarzen, queeren Frau, die eben versucht, ein bisschen den Blick auf. Wie schaut die schwarze Community auf Bibelstellen auch? Mhm. Also es ist ein anderes Thema, aber da reden sie auch drüber, zum Beispiel, wie interpretiert man Stellen anders, die von Sklavenhaltern benutzt wurden, um die so zu behalten. Aber anderes Thema, aber da hat Dean das nämlich auch gesagt, dass als sie das Buch das erste Mal gelesen hat, hat ihr das total Hoffnung geschenkt, weil das ja eine Liebe zwischen zwei Frauen plötzlich ist, die beschrieben wird.
Ist es wirklich. Und ich finde es auch nicht so unrealistisch zu sagen, warum könnte ja, also muss ja nicht irgendwie, also wir sagen jetzt erstmal, was es geht. Es geht um die Naomi.
Naomi. Genau.
Okay, heißt sie nicht auf Hebräisch Naomi mit so einem...
Das kann sein.
Kampfkartoff oder so?
Also Luther übersetzt es mit Naomi, aber es kann wirklich sein.
Egal, also auf jeden Fall die Naomi, nennen wir sie zwar, das ist im Deutsch auf jeden Fall geläufiger. Die ist eigentlich eine Israelitin.
Genau.
Und ist aber wegen der Hungersnot gezogen nach Moab.
Anna, das ist dein Hochzeitsspruch, da musst du die Geschichte aber richtig kennen.
Total, muss ich.
Die hat in eine moabitische Familie eingeheiratet. Und
sag ich durch, doch, ist nach Moab gezogen wegen der Hungersnot und hat da geheiratet. Nicht wegen der Hungersnot,
sondern sie hat dort geheiratet und dann ist dort eine Hungersnot ausgebrochen.
Nein, das ist die zweite Hungersnot. In dem Text stand, die ist doch schon nicht glücklich weggezogen.
Das stimmt.
Wahrscheinlich ist sie aus Israel weggezogen, weil es da schon eine Hungersnot gab. Also vielleicht habe ich den Text aber Englisch auch falsch verstanden, aber es hieß doch, dass sie traurig zurückkommt und eigentlich ist sie aber auch schon traurig gegangen. Also das ist gar nicht so positiv.
Sie hat auf jeden Fall
ist ja auch wurscht, wir verrennen uns so ein bisschen. Sie ist in der Fremde und hat da geheiratet.
Genau, und die ganzen Männer sterben halt in der Familie durch Hungersnot, durch Krieg und so weiter.
Genau, also ihr seht, da ging es einfach auch nicht so gut zu. Es gab da öfter Hungersnöte, ist ja auch klar, wenn es irgendwie das Wetter schlecht ist. Und in diesem fremden Land, in Moab, geht es also ziemlich zu und alle sterben. Söhne, Mann.
Alle sind tot und Naomi beschließt dann einfach, dass es jetzt reicht, dass sie jetzt einfach wieder in ihre Heimat zurückkehrt und das ist Bethlehem. Nee, doch.
Doch, ist Bethlehem, denke ich auch.
Genau, Bethlehem.
Und weil das sieht doch dann von ihr stammt doch dann David ab. Genau. Und der ist doch aus Bethlehem. Genau, also sie geht zurück nach Bethlehem und da, und jetzt kommt's schon, geht sie nicht alleine, sondern es ist eben eine Frauengeschichte. Sie hat zwei Schwiegertöchter. Und das sind natürlich Moabiterinnen, weil sie hat ja in Moab gelebt. Also keine Jüdinnen. Und da sagt sie so, ich gehe jetzt heim, ihr geht jetzt am besten auch wieder heim zu euren Familien, eure Männer sind tot und was sollen wir jetzt hier noch? Und geht mal heim. Und dann sagen eigentlich beide, nee, wir wollen mit dir mitkommen.
Ja.
Und dann sagt sie nochmal, nee, das bringt ja gar nichts und was wollt ihr da mit mir? Und geht mal heim. Und die eine geht wirklich heim und die andere, die Ruth.
Die folgt ihr, genau. Also es ist ja so, dass beide erstmal mitkommen quasi und die Naomi schickt sie dann nochmal, ich glaube an der Grenze sagt sie nochmal, dass die jetzt einfach nach Hause gehen sollen. Und da ist doch dann auch quasi dein Spruch,
genau,
oder?
Genau, da sagt dann die Ruth nochmal, irgendwie du, also ich bleib aber bei dir und wo du hingehst, will ich auch hingehen und ich bleib ich auch. Und dein Gott soll auch mein Gott sein. Und das fand ich total interessant, dieser Text. Mhm. Und dann sagt sie nämlich die hebräische Schwurformel und das... Also so wie Gaga Elon. Und wenn das das Letzte ist, was ich tue, heißt nämlich irgendwie, Gott soll mir dies und das tun, wenn ich das nicht...
Ja, genau.
Also das ist aber so eine, das ist so eine, wie so eine, sagen wir mal, eine Notarsprache. Also das ist so eine ganz bindende Formel. Und damit fand ich interessant, dass es sich damit so von der Schwiegertochter zur ebenbürtigen macht.
Genau, das wird ja dann beschrieben, also sie sagt ja dann auch, du bist Fleisch von meinem Fleisch.
Genau.
Und damit bezieht sie sich ja auf die erste Beziehung zwischen Mann und Frau, zwischen Adam und Eva. Als Eva entsteht, sagt ja Adam, du bist Fleisch von meinem Fleisch. Und insofern also sind es gleichberechtigte Partner und man kann halt auch, wenn man das so lesen möchte, kann man sagen, die führen jetzt erstmal eine Beziehung wie Ehemann und Ehefrau.
Genau, also eigentlich ist es so eine ähnliche Handlung, als würden sie da jetzt quasi heiraten. Also sie sind jetzt gleichgestellt, ebenbürtig, aber eben wie Schwestern oder wie Frau und Frau.
Genau.
Genau, und dann ziehen sie dahin nach Bethlehem und dann kommen ja so die nächste Frauenebene. Das fand ich nämlich auch ganz interessant, dass da so eine Frauen-Community in Bethlehem eben sie begrüßt und dass das scheinbar auch so gang und gäbe war, zu sagen, die Frauen sind so zur Begrüßung zuständig.
Ja.
Und die kennen die Naomi schon ja auch von früher, aber eben nicht mehr so richtig, weil sie dann eben sagt, ich bin nicht mehr Naomi, weil das heißt irgendwie die Glückliche nicht, aber irgendwie so die also irgendwie so.
Irgendwas sehr Positives.
Genau.
Und in dem Moment, wo diese Frauen kommen und also sie fragen ja zuerst mal, ist es Naomi? Also sie erkennen sie ja nicht so richtig.
Gut, aber das machen sie ja die ganze Zeit, dass sie fragen, wer bist du, interessanterweise?
Genau.
Diese Identitätsfindung irgendwie.
Genau, ja. Und in den Momenten realisiert ja Naomi oder Naomi, wie auch immer, ja, was, also wie sie sich verändert hat und sagt, nee, ich bin nicht mehr Naomi, ich bin schlecht vorbereitet.
Dein Hebräisch ist dir genauso schlecht. Traurig, ich bin die Traurige.
Ja.
Ich habe aber auch vergessen, wie das Wort heißt.
Genau, also sie benennt sich selber um quasi, weil,
genau,
weil sie unglücklich ist. Und diese Frauen nehmen sie auf, hören ihr Leid und trösten sie quasi, also das ist so, die nehmen eine wichtige Rolle ein und auch vom erzählerischen Aspekt graben sie quasi diese ganze Geschichte, wenn sie diese Geschichte, die sich in Bethlehem abspielt.
Sozusagen. Genau, weil sie ja am Schluss auch nochmal dann irgendwie nochmal kommen und auch nochmal so über die, wer bist du jetzt, als irgendwie wieder alles gut ist, wir können es schon mal verraten, es wird gut.
Es wird alles gut.
Genau, also aber ganz so schön feministisch mit die Frauen entscheiden selber, immerhin, ja gut, das haben sie beschlossen, sie gehen dann nach Bethlehem, aber ganz so bleibt es nicht, weil früher war es natürlich nicht gang und gäbe, dass die Frauen alleine wohnen, sondern da gab es in Israel, vielleicht gab es das im Umfeld auch, das weiß ich nicht, gab es so einen Mechanismus, der getragen hat, wenn der Mann gestorben ist, das nennt sich Levirats Ehe, dann muss der Bruder die Frau heiraten, also seine Schwägerin, dass man irgendwie sagt, der spielt dann sozusagen seinen Bruder und tut so, als wäre er eher und heiratet die auch und muss sie versorgen. Und das ist quasi so auch im Vorteil der Frau und die darf sogar das einklagen. Das fand ich ganz cool. Die darf ans Tor gehen, das ist so das Gericht sozusagen und sagen, hey, hier, du hast mich nicht geheiratet und darf ihm irgendwie einen Schuh ausziehen und ihn anspucken.
Ja.
Das ist ja echt ganz cool. Also zwar müssen die Frauen leider schon wieder heiraten, aber sie haben zumindest auch das Recht drauf.
Und ich meine, in der Zeit ist es halt tatsächlich einfach ein Schutz für sie, weil so alleinstehend in der Zeit ist einfach der Tod gewesen, also wortwörtlich.
Heißt ja auch immer, Jahwe oder so, Gott schützt besonders die Schutzbedürftigen und es sind immer die Witwen und die Waisen.
Genau. Ja.
Genau, so. Was passiert dann mit dem Boas? Das kannst du bestimmt besser erzählen.
Ja, also sie fragen zuerst, also sie erfahren, dass es halt einen reichen Bauern, Großgrundbesitzer gibt und der heißt Boas. Und ja, wer weiß, vielleicht hatten diese beiden Frauen etwas Schelmisches im Sinn und dachten sich, der Mann ist alleinstehend, der hat viel Geld, wäre doch nicht blöd, wenn man da mal was einfädeln würde.
Also wenn sie sich schon einen Mann suchen müssen, dann doch bitte den schönen Reichen, genau.
Genau, und gehen dann zuerst.
Der auch schön.
Vielleicht, wer weiß.
Ich will es doch hoffen.
Ja, die haben beruhigt.
Die Damen, genau.
Nee, genau, und also sie wollen quasi eine Ehe mit dem einfädeln oder ihn in eine Ehe reintricksen, aber davor müssen sie ja noch eben diese Levirats-Ehe, diese rechtliche Position, da müssen sie sich absichern, weil eigentlich würde ja der nächste Verwandte quasi sie heiraten. Und deswegen gehen sie zuerst zu dem, Schwager, was weiß ich, der eigentlich jetzt die Pflicht hätte, sie zu heiraten.
Ja.
Und der sagt, nee, komm, passt, brauche ich nicht, könnt ihr machen, was ihr wollt, ist in Ordnung. Und jetzt wird es eigentlich wieder spannend. Jetzt quasi erklärt die Naomi, der Ruth, wie sie jetzt vorgehen muss.
Wie sie das einfädeln soll.
Die, genau, und das ist ja nicht ohne, ne? Weil also sie soll ihn verführen. Betrunken machen. Ach, erstmal betrunken, also der ist quasi sturzbetrunken. Also wirklich. Und
das ist echt ein bisschen unfair. Das ist, gut, aber andererseits, er kann es auch ahnen. Da kommt eine ledige Frau zu ihm aufs Feld und macht ihn betrunken. Also ich meine.
Und der hat Geld, das passt schon alles. Der muss jetzt da nicht so rumheulen. Genau. Also sie macht ihn betrunken und dann legt sie sich zu seinen Füßen, wobei Füße was sehr Erotisches waren im alten Israel. Das heißt, das ist quasi eine Metapher dafür, dass sie mit ihm schläft dann. Genau. Und natürlich ohne irgendeinen Schutz. Und dann könnte da ja was passieren. Und dann wird sie plötzlich schwanger. Und er muss sie heiraten.
Aber hätte er sie auch heiraten müssen, wenn sie nicht schwanger wird?
Boah, Glaube ehrlich gesagt nicht unbedingt.
Egal, weil
ich
meine, also sie ist auf ja jeden auch nicht Fall
mehr jungfräulich.
Passt natürlich Gott drauf auf und klappt auch gleich und wird schwanger. Und was ich aber total interessant fand, als die Naomi, also ja eigentlich ihre Schwiegermutter, die das ein bisschen einfädelt und sagt, jetzt gehst du da hin und dann machst du Folgendes und Folgendes. Das ist total interessant, weil sie da Hebräisch eigentlich ja von den Konsonanten in der Ich-Form, das ja so dasteht.
Ja.
Und aber natürlich du meint, weil die Story geht ja nicht selber hin. Aber das fand ich schon interessant, dass das so diese enge Beziehung, so diese schwesterliche oder vielleicht auch
mehr,
oder auch mehr, das eben so nochmal darstellt, so ich gehe da eigentlich auch mit hin und irgendwie fieber da mit dir mit und wir müssen das zusammen irgendwie schauen, dass wir versorgt sind und schon irgendwie eine coole... Ein cooler Zusammenhalt so zwischen den beiden, dass sie das so irgendwie auskasperlen und dann ja auch voll schön, als dann das Kind da ist, dann hat sie es irgendwie auch auf dem Arm und die Frauen von Bethlehem kommen dann nochmal und sagen, oh, jetzt hast du ja ein Kind. Also es ist dann jetzt gar nicht so gedacht, dass irgendwie sagte, sie ruht es jetzt raus und ist jetzt deins, aber es ist, als ob es auch irgendwie ihrs wäre und das wird dann auch die Naomi, also die Oma quasi mitversorgen und für sie sorgen und war ja, hat ja auch diese Dame so ein bisschen gedeutet, als ob das das nochmal auch die Ruth mit reinnimmt und sagt, hey, und das ist jetzt auch dein Kind, das ist also auch ein Israelit, weil es eine israelitische Oma hat und nicht so schlimm, dass es eine verhasste Moabiterin als Mutter so, das war ja da noch also nicht so besonders
völkerfreundlich. Also sie gebärt das Kind und dann die letzte Szene, es ist ja wirklich interessant, dass nur noch diese Schwesternschaft redet. Also diese Frauen von Bethlehem beenden das ganze Buch, indem sie eben alles nochmal zusammenfassen quasi und sagen, meine Umi, du bist jetzt doch glücklich, du hast, dir wurde ein Kind geboren, so wird's gesagt. Ja. Und zwar von der Ruth. Das Problem ist halt einfach, dass die eben die Ruth ist eine Moabiterin und das ist halt einfach der Erzfeind gewesen.
Ja.
Und die Ruth gebärt den Großvater vom großen König David.
Und der soll natürlich kein halber Moabiter oder Viertel oder Achtel oder sonst was sein. Und am Schluss heißt sie doch auch wieder Naomi, oder? Dann ist sie wieder die glückselige, was weiß ich auch.
Ja,
nicht mehr die traurige. Ja.
Genau, also es wird immer diese Beziehung zwischen den beiden steht immer im Vordergrund oder zumindest, und das fand ich halt so interessant, also wir reden eigentlich gerade aus der Perspektive von einem Buch, das ich gelesen habe und das wir beide jetzt gelesen haben, das heißt Dangerous Sisters, kann ich nur empfehlen, ist zwar leider auf Englisch, aber ich finde, man kann es sogar auch, wenn man ganz man interessiert schon, ist, weil ich meine, es ist nicht lesen. Die ganz hohe Sprache und nur Exegese auf Hebräisch, sondern es kann man schon lesen und sie versucht da halt eben, diese Autorin versucht, die ganze Geschichte anders zu deuten und mir hat das eine andere Perspektive auf die Geschichte tatsächlich gegeben, weil ich auch zum Beispiel in Bibelkunde einfach gelernt habe, das Buch Ruth, da geht es um diese Levirats-Ehe. Also steht im Vordergrund und sie sagt ja, das ist nicht das, was im Vordergrund steht, sondern eben diese Identitätsfindung, gerade von Naomi und aber auch von Ruth. Also Ruth wird ja auch quasi dann immer mehr beschrieben als quasi ja. Helferin für eine Omi.
Und ich fand es schon extrem modern, wenn man das mal so rumliest, weil die ja wirklich ständig fragen, wer ist es, wer bist du? Also auch als die Ruth dann kommt von Boas zurück und dann schon potenziell schwanger sozusagen, mhm. fragt sie auch wieder, wer bist du? Also das ist ja klar, dass sie weiß, wer sie ist, aber da geht es eben die ganze Zeit drum, wer bist du für mich? Wer sind wir jetzt wo wir hier mhm. sind? Und das ist eigentlich, fand ich schon ziemlich modern, dass man irgendwie sagt, hey, mein Leben besteht irgendwie, ändert sich, dann bestehe ich irgendwie vielleicht auch aus verschiedenen Typen in meinem Leben. Irgendwie früher war ich da die Moabiterin zu Hause oder die Naomi, die Fremde mhm. und jetzt bin ich nicht mehr die Fremde, jetzt ist die vielleicht die Naomi hier irgendwie dann eben auch quasi die Urgroßmutter von David und so. Also es ändert sich ja irgendwie ganz viel.
Ja,
Und das fand ich schon eigentlich ziemlich spannend und halt auch vor allem cool zu sehen, denn da geht es nicht um irgendwie, wir brauchen einen Mann, klar schon auch, aber es geht um so ein neues Wir und wie sich das mhm. so konstituiert und das finde ich auch jetzt eigentlich noch eine gute Frage, wie ist es so mit Familien oder eben bräuchten wir nicht vielleicht auch mehr solche Frauenclans, diese Frauen von Bethlehem oder so, ist das ja. nicht auch was jetzt vielleicht nicht mhm. nur für die Frauen, vielleicht bräuchten es die Männer auch, aber ist es nicht auch was so ein bisschen fehlt, vielleicht zu sagen, hey, irgendwie zu meiner Identität gehören vielleicht auch irgendwie andere, die beschreiben und wir mhm. leben vielleicht auch ein bisschen zu vereinzelt, um irgendwie glücklich zu sein.
Ja, voll. Also ich glaube, gerade heutzutage, wo man auch im Alter so oft eine Einsamkeit
ja.
hat,
ja.
ist es ganz wichtig.
Ja.
Und also mit dieser Schwesternschaft, ich habe auch noch mal viel drüber nachgedacht, habe auch mit meiner Mutter drüber gesprochen und so. Und mir ist echt aufgefallen, so bei den Frauen, so in meiner Familie, also war es mhm. halt so, da sind die Männer relativ früh gestorben.
Mhm.
Und mir ist echt aufgefallen, diese Schwesternschaft, von der da auch in dem Buch gesprochen wird, die war da immer vorhanden in diesen Situationen. Also es ist ganz interessant, auch zum Beispiel bei meiner Oma, die ist ja nach Kanada gezogen. Mhm. Und die und ihre Freundin, die alle aus Deutschland nach Kanada mit ihren Männern gezogen sind, die kennt sich ja bis heute. Und die haben das alles zusammen durchgemacht, mussten mhm. sich als Nazis beschimpfen lassen mhm. und so. Und die haben aber zusammengehalten quasi und sind halt bis heute so fest miteinander verbunden. Und ich glaube, das ist schon so ein Thema. Das ist auch, glaube ich, nicht nur bei Frauen ein Thema, sondern bei Männern auch. Aber vielleicht wird es bei Frauen halt nicht so sehr beleuchtet bisher.
Ja. Vielleicht sind aber auch Frauen, weiß ich nicht, wie gut die sind. So Männerbünde gibt es ja schon immer ganz gute Beziehungen. Vielleicht wäre das auch was man eher nochmal beleuchten müsste, wie Frauen Kontakte knüpfen und das ist irgendwie, vielleicht war das früher halt in den Familien, das war halt irgendwie wahrscheinlich schon da und sich die aktiv suchen und bei den Männern, vielleicht machen die das schon länger, keine Ahnung, aber auf jeden Fall spannendes Thema und vor allem dieses Buch mit diesen Dangerous Sisters fand ich schon auch interessant, dass das ja nicht die einzigen Frauen in der mhm. Bibel sind, sondern ja. dass es eben auch man das schön beleuchten kann, irgendwie wie so die anderen Frauen, was die für eine Rolle spielen und ja natürlich auch in welche Rollen die halt so gedrängt werden. Also es gibt ja nicht so viele biblische Bücher über Frauen, deswegen war ja auch ein bisschen die Vermutung, dass das vielleicht eine Frau geschrieben
ja.
hat, das Buch Ruth. Fand ich jetzt auch nicht so weit hergeholt.
Mhm.
Und aber natürlich sonst immer nur so in diesem häuslichen Kontext, irgendwie Maria und Martha, die da Jesus bewirten.
Ja.
Und dann geht es so ein bisschen drum, irgendwie die eine hört dem Jesus zu und soll aber lieber der Schwester helfen beim Essen mhm. machen. Also so ein klassisches häusliches Ambiente und Konflikt. Und ansonsten werden sie schon auch eher so ein bisschen benutzt oder müssen so ein bisschen tricksen, um die Männer irgendwie dahin zu kriegen, wo sie haben wollen, oder?
Das stimmt, aber was ich halt auch total spannend finde, ist, dass sie halt sagt, dass ultimativ halt diese Frauen, diese Schwesternschaft halt entweder die ganze Gesellschaft und den Haushalt stärken oder mhm. ihn halt zu Fall bringen können. Also dass mhm. diese Angst wirklich da ist, deswegen auch Dangerous Sisters.
Ja. Mhm.
Und deswegen, also ich glaube, darauf möchte das Buch auch hinaus, deswegen gibt es so harte Strafen gegen Frauen,
weil die so mächtig sind.
Eben. Ich glaube, so hintenrum möchte das Buch das erklären.
Mhm.
Also da ist eine Riesenmacht da und letztendlich sind es auch die Frauen, die ja die Kinder gebären, und das ist ja auch einfach gerade im Judentum einfach so, du bist über die Mutter jüdisch und ja, also es ist eine gewisse Macht da, man muss sie nur, man muss sie halt nur irgendwo finden mal, ne? Also so direkt ist oder sie nicht da. Oder
draufschauen sozusagen, dass man, ja, also auf jeden Fall cooles Thema, feministische Exegese, und da eben mal einen anderen Blick drauf werfen und vielleicht auch so ein bisschen mal überlegen, warum sprechen wir da dauernd immer in so männlichen Kategorien von Gott. Es gibt ja schon auch so die, wenigstens so diese Möglichkeit zu sagen, der Heilige Geist ist auf Hebräisch ja irgendwie vom, vom grammatikalischen Geschlecht zumindest weiblich. Die Ruach, also das...
Ruach, das ist schön, der Geist.
Dieses. Genau, und das ist ja auch so eine Möglichkeit, da eben zu sagen, irgendwie ist das nicht alles nur
ist nicht alles Vater nur männlich. Und genau, und was ich gerade eben nochmal gelernt habe, vielleicht dieses Herr zu sagen... Das ist echt schwierig.
Also das mache ich, glaube ich, wirklich nie. Aber ich habe das Gefühl, das ist eher so in Franken.
Mhm. Also es steht halt auch in der Bibel drin, ne?
Ja, das gut, aber da steht der Kyrios. Also ich meine, das ist ja...
Ja, ja, bei der Übersetzung halt, weißt du.
Ja, das ja,
halt,
das aber das ist ja schon auch nochmal... Halt ja, ja.
Da
ja.
muss man einfach ein bisschen im Hinterkopf haben, wie man halt dann... Wie man das für sich selber vielleicht einfach sagen möchte.
Also was ich schon auch problematisch finde, ist mal dieses ganze Vaterding, weil ich mir denke, also das haben sicherlich auch Menschen Probleme mit ihrer Mutter, aber es gibt auf jeden Fall ja auch einen großen Anteil an Leuten, die haben kein so ein positives Bild von Vater, vom Vater, und dann immer zu sagen, irgendwie Gott ist wie ein Vater, macht es vielleicht nicht besser zu sagen, Gott ist wie eine Mutter, aber es wäre vielleicht mal eine Abwechslung.
Das stimmt. Also ich glaube, gerade wenn man irgendwie predigt oder so, oder wenn man darüber spricht, wenn man da eine Abwechslung reinbringt. Aber also ich finde zum Beispiel dieses Bild vom Vater total, total tröstend für mich.
Und das ist
aber
gut.
Genau, aber das muss halt, glaube ich, einfach jeder für sich rausfinden.
Oder man wechselt dann einfach ab, einfach nur allein, um so ein bisschen mal darauf hinzuweisen, dass das nicht, nicht das einzige Bild ist.
Ja.
Ja. Ja, dann war das ein kleiner Einblick, oder?
Ein kleiner,
in Frauen in der Bibel und feministische Exegese. Das nächste Mal soll es auch wieder um Frauen gehen. Sollen wir es schon ein bisschen verraten?
Können ja mal ein bisschen anteasen. Wir wollen ein bisschen, momentan steht ja die katholische Kirche ein bisschen im Rampenlicht.
Fokus,
das ist
genau.
Wirklich ja, viel passiert, und wir dachten, wir laden mal katholische Pfarrer, Pfarrerinnen sind es ja nicht, sondern Pastoralreferentinnen.
Ja, die Pastoralreferentinnen. Genau, also katholische Frauen und vor, und wollten ein bisschen mit ihnen über Maria 2.0 und.
Also, dass Frauen eben auch predigen dürfen und wirklich dann Pfarrerin werden, ne? Das steht ja ein bisschen dahinter.
Genau, oder zumindest Diakoninnen mal.
Mhm.
Und über so den Rücktritt von Kardinal Marx wollten wir auch ein bisschen sprechen.
Genau.
Der ja übrigens nicht akzeptiert wurde. Habe ich mir eh schon gedacht, ehrlich gesagt.
Was ich tatsächlich gut finde.
Findest du? Na, das besprechen wir jetzt
nicht so. Das besprechen wir wann anders.
Also, bis bald. Ciao.